Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Willkommen sagen Jörg Plath und Katrin Schumacher. Willkommen im literarischen Kolloquium in Berlin. Wunderbarer Gastgeber heute Abend mitten im Frühling, nah am See, draußen. Das Wasser ist natürlich viel zu kalt noch zum Eintauchen, es sei denn, man mag das Eisbaden. Zugegeben, sowas Ähnliches haben wir vor in der kommenden Stunde. Fünfmal so ganz schnelles Eintauchen in literarische Wasser, die in ihrer Temperatur, in ihrem Ton, in ihrem Wollen wahnsinnig unterschiedlich sind. Aber wir haben beim Lesen doch eine Gemeinsamkeit festgestellt. Alle Romane sind Wagnisse.
Ja, Sie dürfen sich freuen. Die Jury hat Bücher ausgewählt, die alle auf eigensinnige Weise erzählt sind. Die Verfasserinnen und Verfasser haben eine besondere Form und eine besondere Sprache für ihr Thema gesucht und gefunden. Und das ist, glaube ich, sehr fesselnd zu verfolgen.
Die fünf Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2023 in kurzen Sätzen. Da haben wir unser Deutschlandmärchen ohne das Erwartbare. Es war einmal, dafür mit einer Mutterlobpreisung und einem DJ Dinko, der uns auflegt und hinter dem sich Dinche Gucheta verbirgt.
Monde vor der Landung heißt der Roman von Clemens J. Setz, der vom Leben eines Menschen namens Peter Bender erzählt. Bender war in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts der Auffassung, wir lebten nicht auf einer Kugel, sondern in ihr, in einer Hohlwelt.
Und in ein vermintes Gelände geht es danach in das gewalttätige 20. Jahrhundert und die deutsch-polnische Geschichte, aus der die Figuren, fast ausschließlich Frauen, verwandelt hervorgehen, dank ihres Überlebenswillens und ihres Witzes in Ulrike Dresners Roman »Die Verwandelten«.
Und dann wirft ein Roman amüsant und geistreich einen Spot auf eine Frau, die im Schatten stand, von der nur ein Halbsatz überliefert ist. Und der genügt Angela Steidle, um ein Panorama Leipzigs zur Bachzeit zu entwerfen.
Ja, und schließlich Prana Extrem, so heißt der Roman von Joshua Groß, den ich als Liebesroman mit Flugbahn bezeichnen würde, der sich aber bereits im Feuilleton das weitaus komplexere Prädikat Skisprungroman gesichert hat. Was das ist, erfahren wir gleich, finden wir jetzt raus. Im Gespräch ist Jörg Plath mit Joshua Groß.
Joshua Groß, Prana Extrem heißt Ihr Roman und Ihr bisheriger Werdegang als Autor, der ist auch ziemlich extrem, finde ich, extrem schnell vor allen Dingen. Geboren 89, 2014 das erste Stipendium und zwar während des Studiums, glaube ich, der Politikwissenschaft, der Ökonomie und der Ethik der Textkulturen. Dann haben Sie 2018 in Klagenfurt gelesen beim Bachmann-Wettbewerb und Sie haben 2019 den angesehenen Anna-Segers-Preis erhalten. Flexen in Miami erschien dann 2020. Und wenn Sie nicht wissen, was Flexen heißt, dann haben Sie Geduld. Wir sprechen auch darüber und über sprachliche Eigenarten anderer Art von Joshua Groß, der zuvor ja auch schon weitere Bücher und nicht wenige in kleineren Verlagen wie Sukultur, Corbinian und Starfruit Publications veröffentlicht hat. Prana Extrem. Ich finde ja selbst die schöne Untergattung dieses Skisprungromans erfasst nur einen Teil dieses Buches. Es ist nämlich sehr viel los in dem Buch, bei gleichzeitigem sehr entspanntem bis lethargischem sich treiben lassen der Figuren. Auch sehr viel Verschiedenes zwischen Himmel und Erde. Da gibt es zum Beispiel die internationale Raumstation ISS und einen Swimmingpool, die in Beziehung gesetzt werden. Und es gibt diesen jungen, rekordebrechenden österreichischen Skispringer. Es gibt einen Erzähler, der sehr routiniert, also gerade nicht wie ein Fan, Fanfiction schreibt und sehr gut Minigolf spielt. Und es gibt einen Meteoriten, geklaut aus dem Museum, und eine steinreiche, einsame Oma, riesige, mutierte Libellen. Ich zähle das jetzt gleich durch auf, noch ein bisschen auf. Und es gibt Gespräche mit, und ja, mit dem Kühlschrank, bei offener Tür nämlich. Und zum Glück ist der Autor ja hier, und ich frage ihn am besten gleich, wie würden Sie denn den Roman kurz zusammenfassen?
Ich würde mich einfach Ihnen anschließen. Das ist nämlich sehr schön. Die meisten Menschen sagen, dass es in dem Buch eigentlich um gar nichts geht. Worum geht es denn, Herr Groß? Und Sie sagen, es geht um ganz viel. Und dem würde ich mich, wie gesagt, einfach gerne anschließen.
Das ist eine sehr geschickte Antwort. Der Erzähler von ihm, er ist wie Sie, Joshua, ist so wie die meisten anderen Figuren so um die 30 und man hat zu Anfang Sorge, dass sie in der Tradition der Selbstverständigungsliteratur und der neuen Empfindsamkeit der 70er Jahre stehen. Dieser Joshua, der leidet nämlich ziemlich ordentlich. Ich nenne mal die wichtigsten Begriffe der ersten 3, 4 Seiten. Getriebenheit, Verlorensein, Abgenutztheit funktioniert auch in Zusammenhängen, die ihm nicht gut tun. Innere Mangelzustände, teilweise Erstarrung, Verklumpungen, Charakterpanzer. Er ist also ziemlich problematisch und psycho, aber ihr Roman ist es nicht. Also Psychogerede auf Küchen- oder auf höherem Niveau fehlt in ihm vollkommen nach diesem Anfang. Aber sie scheinen trotzdem am romantischen Projekt eines ganzen Menschen auch unter den Bedingungen der Netzmoderne festzuhalten.
Also manche der Begriffe, die Sie jetzt genannt hatten, stammen ja aus dem Vokabular von Wilhelm Reich, dem Psychoanalytiker. Deswegen würde ich und seine Ideen grundieren den Roman schon, also zumindest bestimmte Handlungs- und Denkstränge. Deswegen würde ich schon sagen, dass das Psychologische weiterhin darin vorhanden ist und auch verhandelt wird. Und trotzdem ging es mir ja ganz stark darum, deswegen wird das am Anfang auch so, sagen wir mal, überakzentuiert, mich davon freizuschreiben und in so eine fließende Wahrnehmungsbewegung zu kommen, die dann, glaube ich, immer mehr auf Humor und Fügungen zwischen den Figuren quasi basiert, als auf so einem theoretischen, psychologischen Denken.
Dieses Fließen, das hören wir auch gleich. Sie haben eine Stelle ausgewählt, in der zwei der Hauptpersonen, Joshua und seine Freundin Lisa, sich in der Tiroler Bergwelt aufhalten und dort spazieren gehen. Lisa ist dort mit einem Stipendium und schreibt. Ja, und Joshua fließt.
Ja, und lernt dann diesen jungen Skispringer kennen und dann hat er wieder was zu tun. Es geht einfach nur um zwei Leute, die den Berg besteigen. Während wir auf den Zunterkopf rauflaufen, im Karwendelgebirge, stapfen wir durch den letzten Schnee, wobei sich staubige Geröllfelder auf allen Seiten an den Berghängen, die uns umgeben, abgelagert haben. Als Überbleibsel von Lawinen wahrscheinlich. Teilweise sieht es außerirdisch aus und es ermöglicht uns, die molekularen Flüsse, aus denen unser gemeinsames Leben aufgebaut ist, zu reinigen, indem wir das, was uns immer wieder heimsucht, langsam schmelzen lassen und unsere eigentlichen Perversionen freilegen. Manchmal sehen wir sukkulentenhafte Pflanzen am Rand des Weges, fleischige, tentakuläre Blätter, die gelb gesprenkelt um sich greifen. Ich gehe vor ihnen in die Hocke und betrachte sie eindringlich, bewundernd. Ihre gezähnten, pulsierenden Blätter und die mattgrüne, dünne, faserige Haut. Außenrum befinden sich die weiten, aufleuchtenden Flächen aus Gestein und Schutt. Als wir uns umschauen, bemerken wir, dass diese Pflanzen überall auf den Südhängen wachsen. Gämsen beobachten uns währenddessen gelangweilt von weiter oben. Kann es sein, dass das Aloe sind? Sagt Lisa, wahrscheinlich weil sie ahnt, dass es Aloe sind, während sie gleichzeitig weiß, wie abseitig diese Ahnung wirkt, wegen Mai und Klimazone und Verbreitungsgebiet. Ich glaube, es sind Aloe, antworte ich ihr fast fragend. Sie fotografiert die Pflanzen mehrere Male mit ihrem iPhone, bevor ich ein paar äußere Blätter abbreche. Dann steigen wir vorsichtig den Hang hinauf. Viel weiter oben verharren die schneebedeckten, massiven Gipfel der 3000er. Wie verloren mögen sie sich fühlen? Die Oberflächen meiner schwarzen Boots und Lisas schwarzer Stiefel sind bald mit feinen Kalkschichten überzogen. Wir halten uns an den Händen, um weniger weit abzurutschen im Kies. Wir klettern, bis wir einige freistehende Felsen erreichen, deren Formen seit Millionen Jahren korallenhaft gewachsen sind. Wir atmen tief und heftig und verschwitzt. Ich öffne den lila Rucksack. Wir trinken Eistee hintereinander und bestaunen den Höhenunterschied, den wir mit unserem kurzen Aufstieg geschaffen haben. Wir sind bis über die Baumgrenze gekommen. Wir sind zu Trill gemeinsam in Tirol. Unter uns ist es bröckelnd und gleißend und weiter entfernt sehen wir einen Bergbach, der durch kalkige Canyons ins Tal fließt, gesäumt von finsteren Tannen, die abgründig wirken in der Dichte und Entschiedenheit ihres Aufkommens und durch die Schatten, die sie unter sich versammeln. Während sich der Planet mit all seinen Gebirgen obendrauf der Sonne entgegendreht, schneiden wir die Aloeblätter mit einer von Lisas Haarspangen der Länge nach auf. Schleimige, klebrige Flüssigkeit quillt hervor. Erst stellenweise, da wo die Schnitte tiefer sind, bald aber gleichmäßig und geleeig. Wir haben nur Shirts an. Wir dippen mit den Spitzen unserer Finger im Pflanzensaft der Aloe. Wir verteilen die Flüssigkeit gegenseitig auf unseren Armen und in unseren Gesichtern. Sie dringt kalt in die Poren und erwärmt sich dann langsam auf der Haut.
Wir schauen uns an, mit gleichmäßigen, eintrocknenden Streifen auf den Wangen. Wir nehmen alles in uns auf, hauptsächlich Liebe, aber auch das Wissen, dass Gefährdetsein eine Grundbedingung menschlichen Lebens ist.
Vielen Dank. Trill haben Sie eben gehört. Das ist nicht das einzige ungewöhnliche Wort. Schluchen gibt es auch, das gibt es im fränkischen Wörterbuch. Geräuschvoll gehen. Anderes ist Englisch, rant, hustle, reinmorphen, aber trippen, stratzen, zwerven und das erwähnte flexen. Das hat mich natürlich ein bisschen ratlos gemacht. Treiben Sie da eine Privatsprache voran oder bin ich einfach zu alt?
Ich glaube nicht, dass Sie zu alt sind und es ist auf keinen Fall eine Privatsprache. Zum Beispiel Trill, das ist so ein Wort, das in den 90er Jahren vor allem im amerikanischen Südstaaten-Rap total viel genutzt wurde. Das ist so ein Kunstwort, das ist eine Verbindung aus True und Real, was ich irgendwie in diesem autofiktionalen Kontext sehr treffend finde. Und das ist geprägt von einem Rapper namens Pimp C, beziehungsweise auch seinem Partner Bun B. Und diese beiden kommen in dem Buch immer wieder vor. Das ist quasi so ein Motiv, das da eingeführt wird. Und was die für eine Musik gemacht haben, zum Beispiel, vielleicht kennt man das hier auch nicht so, aber die ist auch eigentlich sehr verbreitet und prägt auch die Popmusik heute. Das ist so ein Sound, der heißt Chopped and Screwed. Das ist, wenn die Musik so runtergedämpft wird, dass man mich vielleicht nur noch so sprechen hört. Und also das ist so eine Technik, die so DJs in Houston entwickelt haben, weil sie so einen bestimmten Zustand von Wahrnehmung eine musikalische Entsprechung geben wollte. Und das ist zum Beispiel wiederum ein Modus, der ja ganz, ganz wichtig ist eigentlich auf so poetologischer Ebene für den Roman, weil dieses ganz verlangsamte Wahrnehmen und quasi so ein flirrendes und ineinanderfließendes Schreiben, das ist eigentlich, was ich probiert habe zu machen.
Und soll das auf eine Totalität hinausgehen, diese Vielheit?
Ja, nicht auf eine Totalität, sondern einfach auf eine vielleicht breiten, möglichste Gleichzeitigkeit.
Bei Ihnen taucht auch der Begriff Transzendenz auf, überraschenderweise dann im Zusammenhang mit dem Skispringen. Das Skispringen soll nämlich zu einer solchen Transzendenzerfahrung werden. Es gibt aber auch andere Vergleiche, die in diese Richtung zielen. Etwa eine Chlortablette, die in den Pool geworfen wird und die dann diejenigen, die die Tablette geworfen haben, daran erinnert, das sieht doch so aus wie die ISS, wie die Raumstation am Himmel. Also um himmlische Erscheinungen. Aber gänzlich ohne jeden religiösen oder philosophischen Unterbau. Was sind das für Transzendenzerfahrungen?
Das ist der Versuch, sich in so andere Zeitlichkeiten hineinzudenken. Und ich glaube, dass das nicht per se religiös ist, aber es geht ja ganz viel um diesen Meteoriten, der 1,4 Milliarden Jahre quasi im All umher geflogen ist, bis er dann mit der Erde kollidiert ist. Und einfach, das ist, glaube ich, der Versuch, ein menschliches Zeitwahrnehmungsmuster in Verbindung zu bringen mit, sagen wir mal, interstellaren oder zumindest, eigentlich mit so interstellaren Zeitmustern oder tiefen zeitlichen Mustern und versuchen da in irgendeiner Form das in sich aufzunehmen und zu gucken, wie winzig oder unbedeutend vielleicht sich das eigene Leben dann anfühlt im Vergleich zu diesen Zeitspannen und wie wichtig es dann trotzdem ist. Und ich glaube, dass man dann eigentlich immer wieder an so Kipppunkte eben kommt, ja, die man vielleicht als Transzendenzerfahrung bezeichnen könnte im besten Fall. Und oft ist es, glaube ich, auch einfach nur eine Erschrockenheit.
Das trifft auch mit diesem Klimawandel zusammen, der eine Rolle spielt. Es gibt einen sehr heißen Sommer, in dem alles müde und lethargisch und matt wird. Es gibt ästhetische Auseinandersetzungen, aber nicht über, sagen wir, Kunstwerke oder Ähnliches, sondern über Pantoffeln. Joshua, der Erzähler des Romans, der sitzt im Hotel und trägt die Frottee-Pantoffeln, die kennen Sie alle, die weißen. Und die steinreiche Oma ist auch im Hotel und findet das ganz furchtbar und schenkt ihm Gucci-Pantoffeln. Warum werden die Pantoffeln geadelt? Humor?
Ja, ich glaube schon.
Joshua Groß, vielen Dank für diese Lesung und für das Gespräch über Prana Extrem, erschienen im Verlag Matthes und Salz Berlin.
Danke
für das Gespräch.
Ich habe jetzt eine wahnsinnig gewitzte Biografin neben mir. Angela Steidle, studierte Musikwissenschaftlerin, Philosophin, promovierte Literaturwissenschaftlerin, 1968 in Bruchsal geboren und nach Stationen in Israel und Uppsala mittlerweile in Köln zu Hause. Und ihre Sachbücher und Romane und alle literarischen Formen dazwischen sind in meinen Augen unter anderem Teil eines großen Projektes, nämlich Frauen in die Sichtbarkeit zu schreiben. Den historischen Raum, um eine Dimension zu erweitern, die der männlichen Geschichtsschreibung wesentlich verloren ging. Und das haben Sie, Angela Steidle, in dem Roman Rosenstengel mit Katharina Link getan. Das haben Sie mit der englischen Diaristin Anne Lister getan. Und nun einmal mehr mit einer Frau, die gerade mal in einem Halbsatz überliefert ist und eben eine nicht dokumentierte Frau ist in einem Kreis extrem gut dokumentierter historischer Figuren. Oder vielleicht würde man heute einfach sagen, sie hat keine Wikipedia-Seite. Dorothea Bach, wollen wir die mal kurz vorstellen?
Ja, Dorothea Bach war die älteste Tochter von Johann Sebastian Bach aus der ersten Ehe. Wir kennen nichts als ihre Lebensdaten, dass sie 19 jüngere Geschwister hatte, die sie mit großgezogen hat oder die sie hat sterben sehen hat. Und wir wissen, dass sie nicht geheiratet hat. Und dieser eine Halbsatz von ihrem Vater aus einem Brief lässt uns ahnen, dass sie sehr gut singen konnte. Denn Johann Sebastian Bach sagt über sie, auch meine älteste Tochter schläget nicht schlimm ein. So kurios, wie dieses Kompliment in unseren Ohren klingt, im Gesamtzusammenhang des Briefes ist es tatsächlich als Kompliment gedacht. Und wenn ein Johann Sebastian Bach einen Gesang lobt, dann muss der schon gut gewesen sein. Wenn ich mich Frauen widme, dann ist das aber nicht gemeint als Anhängsel an die allgemeine Männergeschichte, sondern, das möchte ich noch ergänzen, es geht mir natürlich darum, Geschichte insgesamt anders zu erzählen. Denn es ist uns nicht geholfen, die alten Erzählweisen noch durch ein Anhängsel zu ergänzen, sondern wir müssen Geschichte grundsätzlich neu begreifen. Und daran versuche ich mitzuarbeiten.
Diesen Raum, den Sie da eröffnen, den wollen wir jetzt ein bisschen betreten. Der Roman, der beginnt im Zimmermannschen Kaffeehaus mit der Aufführung der Kaffeekantate. Und da haben wir eigentlich schon das hauptsächliche Personal Ihres Romans beisammen. Die Bachs, den gelehrten Gottsch, samt seiner Frau Luise, der Gottschedin, die ja quasi die zweite Hauptfigur in dem Roman ist. Was verbindet diese beiden Frauen?
Im Handlungsgeschehen, und da bin ich jetzt auf der Seite des Fabulierens, was den Roman angeht, werden die sich anfreunden, ja sogar eine Liebe miteinander eingehen. Das ist angedichtet. Ein Roman, der ansonsten sich streng an die Überlieferung hält und weiß, dass viele Bach kennen und die Gottscheds und Lessing und der junge Goethe. Die schauen mir ganz genau auf die Finger, mein Publikum, ob ich das auch richtig mache. Und da habe ich mir natürlich größte Mühe gegeben, mir keine Blöße zu geben. Aber da, wo die Lücken der Überlieferung sind, da bin ich mit Wonne hineingesprungen. Und wir wissen, dass Luise Gottsched historisch verbürgt in den letzten 10 Jahren ihres Lebens eine Liebesbeziehung zu einer Frau hatte, Henriette von Runkel. Diese Liebe fand aber nur in Briefen statt. Und warum ist eigentlich Dorothea Bach ledig geblieben? Diese Leerstelle ist auch zu füllen mit Fantasie. Und das ist natürlich notwendig für einen Roman. Ich brauche Liebe, Eifersucht, Drama und so weiter. Nicht nur große philosophische Werke, Theaterstücke, ganze Weltenentwürfe, das ist auch alles drin, aber wir wollen auch anderes.
Kommt alles vor. Jetzt haben wir es, ich habe es eben schon gesagt, mit einer gewitzten Biografin zu tun. Es gibt ein kleines Büchlein von Ihnen, das sehr spannend ist. Das ist die Poetik der Biografie. Und gewitzt sage ich, weil Sie spielen mit Jahreszahlen, mit Korrektheiten, Sie verschieben so ein bisschen, Sie versetzen. Und es gibt zum Beispiel eine Stelle in dem Roman, da wird ein Bühnenstück aufgeführt und wer genau hinliest, dem fällt auf, dass es dort einen Kuss von der Bühne herab gibt, der aus einem Marlene-Dietrich-Film stammt, nämlich aus Marokko. Sowas schraubt ja an der Temperatur. Was für ein Gedanke von Poetik steckt bei Ihnen dahinter?
Ich habe mich bemüht, so historisch korrekte Kulissen wie möglich zu zeichnen, durch exaktes Quellenstudium, durch wirkliche Einfühlung in die Zeit und zugleich diese Kulissen auch immer wieder einzureißen. Der Roman macht ständig deutlich, dass er weiß, dass er im 21. Jahrhundert konzipiert und geschrieben ist und auch für ein heutiges Publikum geschrieben ist. Und daher diese Anachronismen, die ins Auge springen und dieses Spiel mit mancherlei Gags von heute aus gesehen.
Es wird getwittert.
Ja, das heißt in Leipzig damals Zwitschern. Aber auch das hatte eine historische Vorlage. Es gab in Leipzig damals die sogenannten Blättchen. Das waren Einblattdrucke. Leipzig war ja die Buchstadt. Das heißt, Drucker gab es en masse. Und man hat sich Nachrichten des Tages auf ein Blatt drucken lassen. Und die wurden in den Häusern verteilt. Als ich das gelesen hatte, dachte ich, natürlich. Das ist eine Steilvorlage, um in meinem Roman zwitschern zu lassen.
Dass eine Biografie bestenfalls genauso viel von der Gegenwart wie von der Vergangenheit erzählt, also dass die Aufklärung auch eben nicht eine gesellschaftliche Disposition ist, sondern Arbeit, damals wie heute, das erzählt die Lesepassage, die Sie mitgebracht haben. Müssen wir vorher noch was wissen, um sie zu verstehen?
Ein klein wenig. Die Aufklärung ist ja das Zeitalter der Vernunft und in dieser Epoche wandeln sich die Wissenschaften von einem fast verborgenen Diskurs unter Gelehrten hin zu einem systematischen Denken, das das Leben aller Menschen verbessern und verlängern soll. Dieses neue Wissen wurde in Lexika hinterlegt. Ganz berühmt ist Diderots Enzyklopädie. Aber schon vorher gab es in Leipzig Zedlers Universallexikon. Leider ist das Redaktionsarchiv des Zedlerschen Universallexikons verloren. Das wurmt heutige Wissenschaftler sehr. Deshalb ist es wunderbar, dass Dorothea Bach bei der ersten konstituierenden Sitzung von Zedlers Universallexikon dabei war. Ich lese aus dem Kapitel Erfunden und verbessert. Zedler nahm die Lichtputzschere und kürzte geschickt den rußigen Docht. Ein schöner, ruhiger Schein erhellte die gut beheizte Stube. Jungfer Bachin hat sich bereit erklärt, uns als Protokollantin zu dienen, meine Herren. Ich setzte mich neben Zedler, der Papier, Tinte, Federn, Messer und Streusandbüchse parat gelegt hatte. Nun also zu dem eigentlichen Zweck unserer Versammlung. Ich will ein Universallexikon veröffentlichen. Ein großes, vollständiges Lexikon? Mitzler blickte zwischen Zedler und mir hin und her. Aller Wissenschaften? Erkundigte sich Winkler. Dann aber aller Wissenschaften und Künste, meinte Mitzler. Alle Wissenschaften und Künste, welche bisher erfunden worden, um genau zu sein. Adolf Scheibe saß auf der Bank beim Ofen. Und verbessert. Henrizi saß neben ihm. Wie? Fragten Winkler und Mitzler im Chor. Großes, vollständiges Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, welche bisher erfunden und verbessert worden. Ich finde, es braucht die Erweiterung nicht. Universallexikon aller Wissenschaften und Künste reicht, sagte Winkler. Doch, es braucht die Erweiterung, erwiderte Zedler. Die Finsternis erhellt sich nur nach und nach. Das ist ein Werden, wie die aufgehende Sonne. Es geht immer noch besser, das ist damit gemeint. Dann aber durch menschlichen Verstand und Witz. Mitzler betonte jedes Wort. Wie bitte? Die Sonne geht von alleine auf, aber dem Henrizi geht kein Licht auf. Also, großes, vollständiges Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, welche bisher durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden. Ich schrieb den Titel auf. Zedler nickte und lächelte. Meinte er mich oder freute er sich auf sein Lexikon? 4 Bände, 8 mindestens, 16, nichts drunter. A. Aal. Sollen denn Tiere rein? Natürlich. Aber sind die denn von menschlichem Verstand und Witz erfunden und verbessert worden? Damit ist die Wissenschaft von den Tieren gemeint. Ach so. Aachen. Also Städte auch? Augsburg. Augsburger Religionsfriede. Angst. Angst? Ist das eine Wissenschaft oder eine Kunst? Also keine Angst. Doch, aber man muss unterscheiden. Höllenangst, Leibesangst, Todesangst, die Angst einer Gebärenden, Jesu-Angst, als er von seinem Vater verlassen wurde. Alter, Arbeit. Arbeit? Ist das A wie Aufklärung? Es war mir so herausgerutscht. Die Herren sahen mich an. Jungfer Bachin, was meinen Sie denn damit?
Angela Steidl mit Aufklärung im Surkamp Verlag erschienen, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ein Roman, der voller Musik und Witz in die Aufklärung 1.0 führt. Vielen Dank. Und Jörg Plath übernimmt hier jetzt mit einem weiteren Tauchgang zu Gast im Literarischen Kolloquium in Berlin. Bitte schön.
Ulrike Dresner, ich habe nicht gezählt oder vielmehr, ich habe versucht zu zählen und dann aufgehört. Ihr wievielter Roman Die Verwandelten ist, es sind auf jeden Fall mehr als 25 Bücher, die Sie vorgelegt haben. Prosa, Gedichte, Essays. Und Sie treiben, das heißt auf Ihrer Webseite, schreibend Forschung zu Menschen und anderen Lebewesen. Und zwar vornehmlich in der europäischen Geschichte der letzten 50 oder jetzt auch 100 Jahre. Sie sind ja zudem seit 2018 Professorin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Und das finde ich sehr passend, weil ich Sie nämlich als kluge und akademisch gebildete Lyrikerin kennengelernt habe. Damals hatten Sie die Arbeit als wissenschaftliche Assistentin an der Uni gerade aufgegeben und hinter sich gelassen und fingen an zu schreiben. Dieser Roman ist der dritte Teil eines Triptychons, so sagen Sie. Und die beiden ersten Teile heißen Sieben Sprünge vom Rand der Welt. Das ist ein Roman, der auch, wie dieser hier, teilweise in Wroclaw, in Breslau spielt. Und Schwitters, ein Roman über das Leben des Künstlers Kurt Schwitters. Welcher Zusammenhang ist zwischen diesen drei Büchern?
Die Frage danach, wie Konstellationen, Verletzungen aus der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts unsere heutigen Leben noch immer formatieren, unter Druck setzen. Und es gibt eigentlich eine biografische Wurzel in diesem gesamten Schreibprojekt. Ich bin ein Babyboomer-Jahrgang. Und meine Eltern waren, meine Mutter aus Bayern, mein Vater aus einer Flüchtlingsfamilie aus Schlesien mit polnischem Hintergrund. Mein Name ist ursprünglich slawisch. Und ich wuchs in dieser Schweigezone auf, in der niemals über diese Flucht gesprochen werden sollte, außer im Innenraum, wenn meine Großeltern irgendwie Freunde einluden. Das waren auch immer nur andere Geflüchtete, die sie dann in München kennenlernten. Meine Mutter als Bayerin verließ den Raum, ging 2 Stunden einen Kaffee bei Chibo trinken und dann wurden schlesische Lieder gesungen und da tauchte eine völlig andere Wirklichkeit auf als das, was außen galt. Meine bayerische Familie spürte diese Wirklichkeit aber und ich erinnere mich sehr gut an so Familienfeste, meine Eltern oder irgendwie in der Mitte, links die bayerische Familie, rechts die schlesische und die konnten nicht miteinander sprechen. Sie hatten auch völlig andere Vorstellungen davon, was man isst. Wir haben immer mehrfach zu Weihnachten gegessen, bayerisch und schlesisch, alles zusammen. Dieser Raum war von Schweigen erfüllt. Es wurde nicht wirklich erzählt über die Vergangenheit. Und das macht etwas mit einem als Kind oder Familienmitglied. Und mich interessierte die Frage, was ist das eigentlich, diese seltsamen Erinnerungen, die ich habe, die auch meine Schwester hat, die aber eindeutig nicht aus meiner Biografie stammen? Und wie geht man um mit diesem Nebel, mit diesem Aufwachsen im Nebel und diesem ständigen Nicht-Zugehörigkeitsgefühl? Und so folgen diese drei Romane den Fluchtwegen, Migrationswegen verschiedenster Menschen, vor allen Dingen zwischen Deutschland und Polen, aber auch zwischen Deutschland, Norwegen und England.
Das waren jetzt die zentralen Themen auch des Romans, muss ich sagen. Die Verwandelten könnte zunächst auch heißen, wobei Sie jetzt wissen, warum die Leute verwandelt werden, die da sprechen in dem Roman, durch das Lichten des Nebels, der verhindert hat, dass geredet wurde, dass die Leute sich austauschen, dass sie sich als verwandt erkannt haben. Ich habe ja zuerst den Roman als Die Verwandten gelesen und gedacht, ja, stimmt auch. Das sind 4 Generationen. Sie haben eben gesagt, das sprechen die Frauen. Ja, das sprechen nur die Frauen. Also als ob es in ihrer Familie keine Männer gegeben habe. Das ist eine eklatante Männerbenachteiligung.
Jetzt wollte ich Sie gerade loben und sagen, super, endlich sagt jemand, dass man das bemerkt, dass die Verwandten in den Verwandelten drinsteckt und dann so ein Kommentar, eklatante Männer benachteiligt. Das würde ich natürlich nie tun, Männer reden in diesem Roman. Durchaus sind geliebte Gestalten, Väter, Brüder,
Söhne. Ja, aber Söhne. Sie bekommen kein eigenes Kapitel. Nein. Und es wird nicht gesagt, jetzt redet.
Da kann ich eigentlich direkt an etwas anknüpfen, was Angela Steidele eben gesagt hat. Die Geschichte der Frauen lässt sich eben nicht als Anhängsel erzählen. Jetzt dürfen auch die Frauen was sagen. Oder jetzt machen wir einen gemischten Chor auf. Sondern
Da geht es um etwas ganz anderes, nämlich um Sprache zu finden für sehr spezifische weibliche Erlebnisse, die verbunden und gebunden sind an weibliche Körperlichkeit. Und die kann nicht einfach sozusagen nach den Mustern, nach den Narrativen, die in diesem männlichen Raum definiert wurden, erzählt werden. Ich wollte die Geschichten von Müttern und Töchtern erzählen. Und die Liebe zwischen Töchtern und Müttern tendiert dazu, nicht immer ganz einfach zu sein. Und das ist ein wunderbarer Erzählstoff. Und so sprechen meine Frauen. Im Vergleich dazu, wie viele Väter-Söhne-Geschichten wir haben, fand ich es ganz richtig, diese Form des Erzählens in der Konzentration auf die Entwicklung einer anderen Sprache zu wählen, aber natürlich die Männer nicht auszuschließen. Sie müssen sich halt ein bisschen anpassen. Das ist ja vielleicht dann auch mal eine gute Übersetzungsübung.
Wir müssen noch sagen, dass es harte Szenen darin gibt. Es gibt auch die Massenvergewaltigung durch Rotarmisten am Ende des Krieges.
Nein, da möchte ich kurz unterbrechen. Die gibt es nicht.
Naja,
ich erzähle das nicht.
Aber Sie erzählen, dass es sie gab und Sie erzählen von den Wirkungen auf die Frauen.
Und das ist der entscheidende Unterschied.
Diese Szenen finden nicht statt.
Nein, das ist wirklich entscheidend, weil das ist nicht schreibbar für mich. Ich kann nicht anfangen, sozusagen irgendwo ganz untergründig eventuell ein voyeuristisches Interesse an Gewalt gegen Frauen zu bedienen. Das war ein absolutes Tabu für mich. Ich will diese Gewalt sprachlich nicht wiederholen. Also gibt es diese Szenen im Roman nicht. Was mich interessiert, ist das danach. Wie lebt man weiter? Wie geht das weiter? Wie gehen diese Menschen mit den Beschädigungen um, die ihnen brutal zugefügt worden sind?
Sie wollen, haben eine Szene ausgewählt, in der...
Ich sage vielleicht noch vorneweg was. Wir sind im Herbst 1945. Waller heißt erst seit kurzer Zeit Waller. Sie erzählt hier, sie war Renate Valerius. Als Deutsche sollten sie ausreisen in einer der ersten Zwangsaussiedlungen, die im Sommer 1945 stattgefunden haben. Die Eltern sind gefahren und Waller nicht. Sie möchte die Oder nie mehr verlassen. Sie hat beschlossen, mit ihren 16 Jahren zu bleiben und Polin zu werden. Sie hat den Namen geändert und arbeitet in einem Krankenhaus. Und ein Oberst der polnischen Armee kommt alle 4 Wochen vorbei in diesem Krankenhaus, hält Ansprachen. Für die deutsche Belegschaft sind diese anders als für die polnische Belegschaft. Und der Oberst sucht sie sich aus, sie soll ihm etwas vorführen und er enttarnt sie. Der Oberst heißt Witomir Miszewski. Er hatte sie zu sich nach Hause genommen. Sie sollte bei ihm wohnen, weiter in der Krankenpflege arbeiten, ihm nebenher den Haushalt besorgen. Viel zu überlegen gab es nicht. Er wusste, wer sie gewesen war, und er machte ihr ein Angebot. Oberst Witomir Miszewski wohnte im 3. Stock eines Gründerzeithauses, 7 Straßenzüge nordwestlich der Ottostraße. Eine deutsche Wohnung, was sonst? Sie empfand es als günstiges Zeichen, dass sie in diesem Haus niemanden gekannt hatte früher. Die Wohnung war mit deutschem Leben überfüllt. Er sah es vielleicht nicht. Sie roch es sogar. Eine Speikseife neben Zahnpasta Doramed extra frisch. Witomir hatte sie als erstes ins Bad geschickt. Die Penatencreme auf der Ablage am Waschbecken. Schäfer mit Hund. Fast weinte sie. Das war lächerlich. Ihr eigenes deutsches Leben lag kein halbes Jahr zurück, eine Ewigkeit. Was sie sah, berührte sie fremd. Streckte sie den Finger aus und berührte es tatsächlich, war es vertraut. Stellte der Oberst sie auf eine Probe? Er wusste also, dass sie bis vor kurzem Valerius geheißen hatte. Sie sollte sich waschen, aber sie stank nicht. Schließlich arbeitete sie im Krankenhaus. Er musste etwas anderes beabsichtigen mit diesem Gebot. Wollte er ihr Raum geben, Nachdenkzeit? Er schenkte ihr den immensen Luxus eines heißen Bades. Als sie sich in der Wärme des Wassers ausstreckte, verlor sie sich fast. Eine Stunde später stand sie vor ihm, dampfend, sauber, die Haare feucht. Sie wusste nicht, was er erwartete. Es wäre ihr nicht schwer gefallen. Er gefiel ihr. Sie dachte an Frau 153. Sie selbst war übererwachsen, nicht wahr? Bei diesem Gedanken lächelte sie ihn an. Das wache Breslauer Abendlicht fällt durch die bodentiefen Fenster. Witomir im Lehnsessel, sitzt schräg vor dem Licht. Sie steht auf dem dunklen Teppich, der dicke, lilafarbene Ranken trägt. Es gibt vieles, was man nicht mitnehmen kann. Sie öffnet das Handtuch. Er blickt zur Seite, steht auf. Lass das. Da schämt sie sich. Auf andere Art als sonst. Fast ist es eine gute Art. Sie schlägt das Handtuch um sich. Die Sonne fällt auf ihre Hände. Er hätte jedes Haar einzeln gesehen. Es ist eine Entscheidung. Was sonst soll es sein? Irgendetwas hat ihm missfallen. Sie will packen gehen, als er sagt, du kochst jetzt also für uns. Das ist recht. Als wäre es das Normalste der Welt, dass Frauen nackt im Salon stehen, bevor sie anfangen, das Essen zuzubereiten. Dankeschön.
Ulrike Dresner, vielen Dank für diese Lesung aus und für das Gespräch über Die Verwandelten, erschienen bei Penguin Random House. Vielen Dank. Und nun übernimmt wieder Katrin Schumacher und Sie können getrost die Augen schließen.
Es ist nicht ganz einfach, in 60 Minuten über 5 Bücher zu sprechen. Und es fängt damit an, dass bestenfalls die 5 AutorInnen der Romane zur selben Zeit an einem Fleck sind. Das ist uns leider nicht gelungen in diesem Jahr, aber es gibt ja Möglichkeiten. Und so haben wir ein Gespräch über ein Buch vorab aufgezeichnet. Vielleicht sogar ganz passend, denn dieses Buch, das führt nicht nur in die Geschichte, sondern gleichsam in ganz andere Sphären. Es erzählt die Biografie eines Mannes, der 1893 geboren ist, der im wahrsten Sinne kreuz und quer gedacht hat und dessen alternative Weltsicht, nämlich die Theorie der Hohlwelt, bis heute in vielen Fantasien aktiv ist. Ein Roman, Um ihn herum, hat der österreichische Schriftsteller und Büchner-Preisträger Clemens J. Setz geschrieben. Monde vor der Landung heißt er. Guten Tag, Herr Setz.
Guten Tag.
Zunächst mal Glückwunsch zur Nominierung zum 2. Mal für den Preis der Leipziger Buchmesse, nachdem Sie 2011 schon mal gewonnen haben mit Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes. Das ist jetzt 12 Jahre her. Wie viel Déjà-vu ist schon jetzt dabei?
Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das damals vorher war, aber ich weiß, ich war sehr aufgeregt und bin es jetzt wieder.
Ich habe es eben schon skizziert. Im Mittelpunkt Ihres neuen Romans, da steht eine Biografie, die von dem Schriftsteller und Religionsgründer, Hohlweltverfechter Peter Bender nämlich. Und ich gestehe, ich habe noch nie etwas gehört von ihm. Wieso dieser Peter Bender? Wie haben Sie den gefunden?
Das war in einem Nebensatz, in einem Aufsatz einfach, da ganz kurze Erwähnung von ihm. Und es war so wenig über ihn bekannt, dass ich mir einfach dann selber so Dokumente gesucht habe und immer weiter recherchiert. Das war, glaube ich, mein Glück. Wenn es jetzt nämlich schon eine dicke, definitive Biografie gegeben hätte, hätte ich die einfach gelesen und mir gedacht, wow, unglaubliche Geschichte. Und hätte es nie einen Roman draus gemacht. Aber es hat durch das langsame Zusammentragen der Fakten oder der Dokumente zu seinem Leben, wurde das so lebendig und hatte dann so einen Ruck am Angelhaken, so erzähl mich. Und dann habe ich das also als Geschichte aufgefasst, nicht als Biografie.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Recherche zu diesem Mann gar nicht so einfach war. Also in welche Winkel mussten Sie da schauen? Da reichte sicher nicht das Internet.
Leider gar nicht. Internet, also übers Internet fand ich dann zumindest einen Menschen, einen Volker Galle aus Worms, der über ihn gearbeitet hat, mehrfach so, also Aufsätze und auch, glaube ich, einen Rundfunkbeitrag. Aber es gab eigentlich sonst nur Dinge in Archiven und dann so schwer aufzutreibende Publikationen, meistens so astrologische Fachliteratur aus den 30er Jahren und so, Konferenzberichte und sehr, sehr viele Briefe. Und vor allem ein Textkonvolut aus den ganz späten Jahren, schon aus 39, 40, 41, wo er korrespondiert hat mit einer Sekte in Florida, also mit den Überresten einer ehemaligen so Gemeinschaft, die sich eben auch in der Hohlwelt wähnte. Und da wollte er sich als neuer Sektenführer sozusagen auch installieren, so durch Fernwirkung, und wollte dadurch irgendwie auf metaphysischem Wege sich irgendwie von der ganz real werdenden Terrorbedrohung in Deutschland irgendwie retten oder so. Es ist sehr, sehr eigenartig. Wie ich denn das gelesen hatte, da wusste ich dann, okay, das ist dann, ich habe alle Zutaten. Das war das letzte, diese ungeheure hunderte Seiten von ganz, ganz leidenschaftlichen Briefen.
Peter Bender, der an die spukhafte Fernwirkung glaubt, er ist Aktivist der Hohlwelttheorie in der Weimarer Republik. Er hat so seine eigenen Gesetze, aber von ihm geht eigentlich weniger Gefahr aus als von der immer ja, bizarrer werdenden Gesellschaft oder irrer werdenden Gesellschaft. Also Sie haben es in so sehr eindrucksvollen Szenen beschrieben, zum Beispiel Hitlerjungen, die eine alte Frau mit Schneeräumdienst foltern oder die Sprachschüler, die Benders Frau Charlotte attackieren. Sie lassen da einen Protagonisten an eine verrückte Welt glauben, aber die Realität, die ist ja noch viel irrer. Wann ist Ihnen aufgegangen, dass es genau diese Diskrepanz gab, diese Spannung, von der Roman ja auch lebt?
Es war relativ spät. Es war witzig eigentlich, weil ich war auch am Anfang der Meinung, ah, da ist aber jemand mit einer unglaublich verrückten oder seltsamen Theorie. Und das muss doch im Gegensatz zu seiner Alltagserfahrung sein, gerade als Pilot im Ersten Weltkrieg. Man schaut von oben auf die Krümmung der Erde sogar. Er muss das doch gesehen haben. Und das war am Anfang meine Spannung in der Erzählung. Dann habe ich irgendwann, je mehr man recherchiert darüber, je mehr man sich hineinversetzt und Biografien liest und Tagebücher und Briefe von Leuten aus der Zeit, da merkt man ja, dass es war nicht das Verrückte damals. Mhm. Er war nicht das Verrückte. Auch das Antirationale, sagen wir so. Witzigerweise habe ich das auch nicht gesehen, es hat einige Jahre gedauert, bis ich dann verstanden habe, dass eigentlich ist gar nicht die Geschichte über einen Menschen mit einer Wahnvorstellung. Es ist eine Geschichte über einen Menschen, wie immer er auch ist. Ich bin genauso wie er und viele, Sie sind wahrscheinlich auch. Also jeder Mensch ist irgendwie so wie er. Er hat auch ein bisschen was Universelles in seiner Zugespitztheit auch. Aber die Zeit wird immer extremer und immer unmenschlicher. Trotzdem, aber das hat dann was Thesenhaftes. Das habe ich dann trotzdem nicht jetzt dann so als These im Buch drin gehabt. Ich versuche einfach, das Mysterium eines Menschen irreduzibel darzustellen, also nicht ersetzbar durch die Zusammenfassung.
Zumal es gibt ja auch nicht nur Peter Bender, es gibt ja auch andere Figuren. Es gibt zum Beispiel diese drei Frauenfiguren, so drei Gestirne um Peter Bender herum. Da ist seine Frau Charlotte, da ist seine erste Geliebte Else und dann seine zweite Geliebte Hedwig. Ich habe mich gefragt, kreisen die eher um ihn oder vielmehr eher um sie? Aber schließlich ist mir klar geworden, sie ziehen ganz eigene Bahnen und viel klarer auf die Welt und auf die Geschehnisse schauend. Ich habe sie eigentlich als Hauptfiguren ausgemacht.
Ja, das ist sicher richtig. Ja. Für mich war die Frau Charlotte Bender die wichtigste Figur. Selten ist die Hauptfigur die wichtigste Figur in einem Buch. Auch dann wird die strahlendste, mysteriöseste, die interessanteste Figur. Es ist sehr häufig, dass es eine Nebenfigur ist, die besonders da eine gewisse Leuchtkraft hat. Also bei Dickens ist das auch jedes Mal so. Diese Hauptfiguren sind eher so Avatare wie in einem Computerspiel, die man so unschuldig sich durch... Oder Jane Austen, also die haben immer so unschuldige Hauptfiguren. Aber dann sind die Nebenfiguren besonders interessant. Die ist sicher die interessanteste Figur, die mir auch rätselhafteste noch immer. Das Rätsel eines Menschen ist ja in einer Biografie oft zu deuten, auszuerzählen und vielleicht auch klar zu machen. Aber in der erzählenden Literatur ist es das Rätsel einfach darzustellen, einfach so in seiner ganzen Wucht zugänglich zu machen. Und die eine Frau, die Sie nennen, die Geliebte, die habe ich erfunden, ist aber stellvertretend für viele, die es gab, von denen man weiß, aber von denen weiß man nicht die Namen und wer sie waren genau. Man weiß nur, dass sie waren und dass sie auch seiner Frau sehr wehgetan haben, die vielen Affären.
Ja, Peter Bender hat ja auch so Theorien wie zum Beispiel die Liebe im Quadrat, mit der er seine Geliebte rechtfertigt, allerdings nur vor ihr, also seine Frau darf nichts davon wissen. Also sie hatten schon ein bisschen Spaß auch beim Schreiben, oder?
Oh ja, natürlich. Es gibt sehr viele Dinge, die in den historischen Dokumenten oder den Eindruck, den man da erhält, die sind oft sehr erzählerisch. Also zum Beispiel jemand, der viel sich irrt. Oder wenn man merkt, beim Lügen erwischt, dann ist es gut, wenn man zum Beispiel einen Brief zeigt, wo er wirklich furchtbar daherlügt. Und wenn man das aber weiß, ist das aus der Sicht der Leserin oder des Lesers auch wahrscheinlich spannender, als wenn man einfach sagt, am nächsten Tag log Herr Bender. Das geht natürlich nicht, das ist fad, das ist nur Mitteilungsprosa dann. Aber wenn es lebendig wird in einem Brief, da sieht man die Lüge viel menschlicher, viel näher, viel auch mit mehr Empathie vielleicht auch. Ja.
Die Lebendigkeit des Textes, in die können wir jetzt ein bisschen hineinschmecken. Sie haben noch eine kleine Lesestelle für uns, ehrlich gesagt. Ich habe sie mir gewünscht, weil ich sie sehr, sehr besonders finde.
Ja, es ist aus der Beschreibung seiner Kindheit, das am ganz am Anfang so als kleine Rückblende, ist über die Kindheit von Peter Bender. Am würzigen Kiesbettgeruch der alten Bahnstrecke erkennt er den Herbstbeginn. Er hat nun erste deutliche Muskeln vom Klettern und Laufen. Die Blätter fallen aus vollem Herzen und locken die riesige Spinne an, die tagelang im Fensterwinkel als Stadtwappen hockt. Der November bringt dann erste Fröste und eine letzte Birne hängt mulmig draußen im Baum. Sie wird dem Jungen, je weiter sich die Kälte im Dorf ausbreitet, zu einer kecken und mutspendenden Gefährtin. Mehrmals am Tag, auch auf dem Heimweg von der Schule, geht er zu ihr, um ihr sonderbares Schicksal zu bedenken. Am liebsten würde er sie läuten wie eine kleine Hausglocke. Die Birne heißt vielleicht Gudrun, vielleicht Gesine. Sie ist bereits ganz erdfarben, verhutzelt. Ihr Gewebe weiß also schon alles, aber noch reicht ihr Gewicht nicht zum Fallen.
Clemens J. Setz, Monde vor der Landung, im Surkamp Verlag erschienen. Ein Roman, der zeigt, wie ein Querdenker in der Weimarer Republik zwischen Traum und Größenwahn hängt und schließlich vom viel größeren Irrsinn eingeholt wird. Ein Roman, der, wir haben es vielleicht gemerkt, ausstellt und beschützt zugleich. Vielen Dank für das Gespräch und vielen, vielen Dank für das Buch.
Ja, danke Ihnen und lieben Gruß an Sie alle, die ich jetzt nicht live sehen kann. Live.
Ginsa Gütschi-Heter, Sie sind nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse mit Ihrem Buch Unser Deutschlandmärchen. Ihre Lebensstationen sind weitgehend identisch mit dem des Erzählers Dinscher aus Ihrem Buch, also ein autofiktionales ist, schätze ich. 79 geboren in Nettetal, als Kind von türkischen Eltern, Lehrer als Werkzeugmechaniker. Und heute sind Sie der Autor, Theatermacher, Sie sind Lyriker, Herausgeber, Verleger des Elif Verlages mit Schwerpunkt Lyrik, den Sie, so heißt es im Buch, als Gabelstaplerfahrer in Teilzeit finanzieren. Sie haben bisher einige Lyrikbände veröffentlicht, Anatolian Blues, Aus Glut geschnitzt und Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Für den Band erhielten Sie auch 2022 im letzten Jahr den angesehenen Peter-Huchel-Preis. Und im letzten Jahr erschien auch der Prosaband Unser Deutschlandmärchen und er erzählt von wiederholten Aufbrüchen und von Ortlosigkeit in verschiedenen Hinsichten und von der Suche nach einem Platz in der Welt. Das beginnt mit dem Aufbruch der Oma des Erzählers Dinscher. Sie zieht nämlich nach dem Tod ihres Mannes aus dem Dorf in die Stadt, um sich dort mit ihren Kindern, drei Kinder sind es, durchzuschlagen. Sehr ungewöhnlich für eine Frau offenbar zu dieser Zeit und in Anatolien. Und dann erreicht sie die Nachricht für eines ihrer Kinder, für Fatma, die spätere Mutter von Dinscher. Und das sind auch die beiden Hauptpersonen in diesem Buch. Damit beginnt auch Ihre Lesung, Herr Gütschi-Heter, bitte.
Nach einigen Monaten, mitten im Frühling, bringt der Busfahrer die Nachricht aus dem Dorf. Es gibt einen Verehrer für Fatma aus Deutschland. Er kommt in ein paar Tagen vorbei. Mutter schimpft und faucht. Nein, jeder Hirte kann meine Tochter haben, aber kein Fremder. Am nächsten Tag schon steht der Verehrer mit meinem jüngeren Onkel vor unserer Tür. Er hat einen riesigen Kopf und ein Fahrrad. Mein Gesicht brennt wie die Kohle im Ofen. Ich kann niemandem ins Gesicht schauen. Ich bin hier, um Fatma mit nach Deutschland zu nehmen. Ich will sie zur Frau haben, sagt der Mann mit dem riesigen Kopf und dem Fahrrad. 4 Monate später, 1966, Köln, Fatma. Ich stehe auf dem Bahnsteig. Unverständliche Stimmen klettern in meine Ohren, bauen dort ihr Gerüst auf. Zwischen meinen zitternden Beinen der Holzkoffer. In ihm sind Welten. Wie klein die Welt doch ist, jemals bringt mich in ein altes Haus. Die Erde und der Himmel riechen nach Kohle. Ich zittere immer noch. Mein Herz ist wie ein bedrohtes Taubennest. Unbekannte Männer betreten das Haus, nennen mich Schwester. Unbekannte, ungepflegte Männer mit matten Augen. Weder ein Herd noch eine Kanne gibt es. Ich kann den Gästen nichts anbieten. Wir brauchen unbedingt eine Teekanne, sage ich beschämt. Die Straßen sind so sauber, man kann fast vom Boden essen. Die Nachbarn haben eine Kommode und einen Marmortisch vor die Tür gestellt. Yilmaz fragt, ob wir die Sachen haben dürfen. Aber natürlich, antwortet die ältere Frau. Sie trägt eine blumengemusterte Schürze. Sie schenkt mir eine Vase und 3 Rosen. Die Nachbarn sind nett. Doch etwas fehlt, etwas, das den Knoten in mir fester zieht. Wir finden keine Teekanne, keine Aubergine und auch keine Zucchini. In den Geschäften versucht Yilmaz, Deutsch zu reden. Ich verstehe zwar die Sprache nicht, höre aber, dass bei ihm auch nicht alles rund läuft. Er gackert, als ob er Kieselsteine im Mund kauen würde. Ich lache, lache noch mehr. Meine Wangen glühen wie die Kohle im Ofen. Ich will nicht lachen, kann mich aber nicht beherrschen. Es liegt nicht in meiner Hand. Ich lache.
Das ist ein ziemlich starkes Lachen angesichts der Fremdheit in Deutschland, angesichts der Unbeholfenheit Ihres Ehemanns in dieser Fremde. Eine starke Reaktion. Das ganze Buch habe ich gelesen als eine Mutterlobpreisung, ein Buch der Mutterliebe.
So kann man es auch lesen.
Danke.
Ja. Vielleicht ist es so. Ich meine, die große Elke Erb sagt ja, das Gedicht ist, was es macht. Und so will ich es auch über diesen Roman sagen. Der Roman ist, was es macht. Es gibt da sehr viele Perspektiven, sehr viele Stimmen. Aber die Hauptprotagonisten sind diese beiden, also die Mutter und der Sohn. Manchmal ist da eine ganz große Liebe, aber manchmal auch ein Fluch, ein Kampf zwischen diesen Generationen, zwischen Ägis und Niederrhein. Und so habe ich das verstanden beim Schreiben. Ich hoffe, ich habe meinen Text richtig verstanden. Aber auch natürlich die Verbeugung, nicht nur vor der Mutter, sondern vor allen Frauen, die damals in den 60ern, 70ern, nicht nur vor Frauen, die hier eingewandert sind, die hier geboren sind, ein kaputtes Land aufbauen wollten und die später Mitte 60er dazugekommen sind aus Jugoslawien, Italien, Türkei, Griechenland.
Sie erzählen davon in starken Bildern, manchmal mythisch, meist aber alltäglich, in Monologen, in Dialogen, in Träumen. Also es gibt Gebet, es gibt Lieder. Und zwar zunächst auch chronologisch von Vater und Mutter, dann eben von deren Kindern, von Dinsha und seinem Bruder. Und der Vater ist, so findet jedenfalls die Mutter, ein ziemlich fauler Mensch. Er wird in den Geschäften, die er betreibt, betrogen. Er hat auch als Gastwirt niemals die Chuspe, die Schulden der Gäste einzutreiben. Das sind durchweg Arbeitsimmigranten wie er. Und so bleibt dann das Wohl der Familie an Fatma hängen. Das ist eine wirklich starke Frau. Sie ist in der Fabrik und arbeitet und bringt das Geld nach Hause. Sie arbeitet danach und davor in der Gastwirtschaft. Sie hält die Familie zusammen und sie ist barmherzig auch gegenüber denen, die noch weniger haben und bei ihr anfragen nach einem Almosen. Das sind alles kurze Kapitel, maximal 4 Seiten mit einer Überschrift und gefolgt von einem Querstrich und dann einem Namen, meist Fatma und Dinsha, Sie haben es erwähnt, manchmal auch die Oma Hanife. Also sie geben ihren Stimmen Raum, sie verzichten auf einen allwissenden Erzähler und sie verzichten auch darauf, nur das Ganze, sagen wir, in der Ich-Perspektive von Dinsha zu erzählen. Das ist, glaube ich, programmatisch, oder? Sie geben diesen anderen Stimmen auch Raum.
Das war's. Also die Stimmen, die den Autor in den letzten 40, 45 Jahren geprägt haben, begleitet haben, die wollte ich irgendwie alle mit in diesen Text reinbringen. Das war der Wunsch. Und dann kommt natürlich die Zeit von Dinsha. Mitte 90er, dann kommt auf einmal so eine Rapgruppe hier in Berlin, Kartell, und spricht für die ganze Jugend, für die Kinder der Einwanderer. Und die Idee war einfach, wie kann ich diese Stimmen zusammenbringen, eine Symbiose bilden.
Das ist, glaube ich, der Punkt, wo Sie von Dinsha sprechen, an dem sich das Buch auch verändert. Also vorher steht eher die Mutter im Mittelpunkt. Der Sohn beginnt ihr früh zu helfen, der beginnt auch zu arbeiten, mit 12 Jahren bereits, um Geld nach Hause zu bringen. Aber er entwickelt dann einen eigenen Ausdruckswillen und er wird zum Künstler nach und nach, trotz der Fremdheitserfahrung. Er sucht nach einem eigenen Ort und einer eigenen Sprache und er erfährt aber auch eine Ortlosigkeit. Das wird immer deutlicher, diese Suche nach der eigenen Sprache und diese Ortlosigkeit als...
Also ich würde sagen, Dichtung ist schon die Ortlosigkeit. Ich würde es gerne oder lieber so beschreiben, eine Art Wut. Es gibt eine Erwartung, Diese Erwartung wurde schon von den ersten zwei Generationen erfüllt. Die haben ihre Blaumänner bekommen, die haben ihre Kostüme und ihre Rolle in der Industrie, in der Fabrik bekommen und haben gearbeitet. Und wir sollten diese Erwartung erfüllen. Und jeder, also der in meiner Generation Nein gesagt hat, wurde als undankbar abgestempelt. Also der war schon ein Außenseiter. Jeder, der musizieren wollte, schreiben wollte, war schon so ein Aliens, also gehörte nicht mehr zur Realität. Und die Frage war, auch in diesem Text ist es so, warum nicht? Da draußen gibt es eine andere Welt und auch diese Welt, die will ich sehen, die will ich spüren, die will ich leben, erleben. Und warum ist es so schwer? Und daraus entsteht natürlich eine, ja, Wut, die uns vielen bekannt ist. Es ist auch deshalb ein Märchen, weil die Realität ist schon schwer genug und oft ist die Realität auch sehr unerträglich. Sie haben eben von einer Ortlosigkeit gesprochen. Da fiel mir ein, wie ich mich auch in diesem Prozess mit Hölderlin sehr beschäftigt habe, mit seiner Situation. Aber auch auf der anderen Seite habe ich immer wieder einen Showman in den Text reingebracht, der moderiert, der jetzt ganz unerwartete Lieder, Klänge, Stimmen reinbringt und der versucht, aus diesem Patchwork ja ein Zusammensein, ein kollektives Verstehen zu schaffen. Das gesamte Buch ist ein Versuch, ist eine Annäherung. Ich hoffe, es hat geklappt.
Unser Deutschlandmärchen von Dinsche Gütejeter ist erschienen beim Mikrotext, fängt übrigens an mit Ich war einmal statt Es war einmal. Vielen Dank, Herr Gütejeter.
Danke, Herr Klaas.
Ja, wir haben Sie ein bisschen vorgewarnt. Also fünfmal ganz kurz eintauchen in die Texte und jetzt sind Sie dran, sich die geeigneten Bücher zum Bahnenziehen vorzunehmen. Wir danken Joshua Groß, Angela Steidele, Ulrike Dresner, Clemens J. Setz und Dinsche Gütejeter für das Gespräch über ihre Bücher und wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Die Jury wird ihr Urteil am 27. April bekannt geben.
Katrin Schumacher und Jörg Plath danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffen, dass Sie neugierig geworden sind auf die Lektüre aller fünf für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten belletristischen Bücher. Schönen Abend.